Hi, ich bin Karina Haferkamp, Gründerin von Sahneseiten. Für meine Kunden erstelle ich Personal Brand Webseiten. Und wenn du wissen möchtest, wie man ein erste Sahne-Website-Konzept erstellt, dann bleib jetzt dran.
OMT.
Das erlebe ich auch, ne? Wenn du dann irgendwie Coaches hast und dann sagst du, nenn mir doch mal irgendwie Keywords und dann ist da irgendwie Leichtigkeit. Ah ja, okay, stimmt. Ein Nutzer wird bestimmt nach Leichtigkeit googeln. Also ich versuche dann immer, die dahin zu bekommen, dass ich sage, jetzt stell dir vor, deine Persona, die sitzt abends am PC und was googelt die tatsächlich, und nenne dann auch irgendwie das Beispiel Leichtigkeit, das würde die nicht googeln. Und dann kriegen die ein besseres Verständnis dafür und versetzen sich dann in die Lage, was man dann tatsächlich googeln würde.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Carina, schön, dass du da bist. Carina, stellen wir uns mal vor, man braucht eine neue Webseite, egal ob es eine neue ist oder ein Relaunch. Was sind die wichtigsten Fragen, die hier erstmal vorher beantwortet werden müssen?
Zuerst möchte ich wissen, was ist denn das Ziel der Webseite? Das heißt, wo will ich eigentlich verkaufen? Will ich auf einer SEO-optimierten Landingpage verkaufen? Will ich über den Newsletter verkaufen? Will ich in einem Termin verkaufen? Das heißt, das wäre so das Erste, was man sich anguckt. Dann würde man gucken, wie sieht's denn mit der Zielgruppe aus? Für wen mache ich das Ganze? Damit wir das einfach anhand der gesamten Customer Journey begleiten können. Und zum Schluss gucke ich mir auch an, was sind denn von welchen Stellen oder von welchen Kanälen sollen die Leute auf die Webseite kommen? Das heißt, was sind die Eintrittsschneisen, dass ich die da optimal auffange und weiterführe zu meinem Ziel hin?
Und ich will mir das mal bildlich vorstellen. Sagen wir mal, ich habe einen guten E-Mail-Verteiler und die Leute kommen per E-Mail. Was bedeutet das für dich? Reagierst du da irgendwie anders drauf, als wenn die Leute eher über Social Media kommen?
Ja klar, zum Beispiel würde ich jetzt, also das wäre dann eine abgestimmte Strategie, wo man dann guckt, okay, was schreibe ich im Newsletter, auf welche Seite verlinke ich dann, beziehungsweise wie sammle ich auch Kunden mit einem guten Freebie für meinen Newsletter?
Ich finde das total spannend, das Thema mit den Zielen. Ich habe ja eine ganze lange Zeit lang auch Consulting betrieben. Und ich habe immer gesagt, wenn ich mir einen neuen Kunden angeguckt habe, ich bin dann wirklich hingegangen, habe mir diese Webseite genommen, bin in mein Team reingegangen und habe gefragt, was glaubt ihr ist das Ziel dieser Webseite? Und ich erinnere mich an einen Fall, da ging es um Fenster, also waren Fensterbauer für individuelle Fenster. Und wir sind auf der Webseite gewesen und jeder hat gesagt, ja, die verkaufen Fenster, okay, ist klar. Die verkaufen Türen, ja, okay, konnte man sehen. Aber wollen die über die Webseite verkaufen oder wollen die irgendwie anders verkaufen oder was ist das Ziel? Und ich hatte wirklich 8 verschiedene Antworten von 10 Personen, die alle nah am Online-Marketing sind. Das heißt, ich hätte ja im nächsten Step noch 10 Leute fragen müssen, die nichts mit Online-Marketing zu tun haben, die vielleicht nochmal anders auf die Seite schauen. Habe ich dann später auch gemacht tatsächlich, als ich dann dort in den, was haben wir gemacht? Wir haben so einen kompletten Audit gemacht von der Seite und haben dann auch eine SEO-Strategie vorgeschlagen und so weiter. Und auch da hatten wir, ich gefühlt 10 verschiedene Antworten. Also es war wirklich komplett, es war nicht sichtbar. Und am Ende war das ein Anbieter, der halt nur im 50 Kilometer Umkreis eigentlich Fenster einbaut und die höchste Performance der Fensterverkäufe hatte, wenn die Leute bei denen in den Showroom kommen. Das heißt, das Ziel der Webseite war eigentlich, Anrufe zu bekommen beziehungsweise Reservierungen, damit die Leute in den Showroom kommen. Und auf einmal musst du die Ads-Strategie drauf ausrichten, dass du halt die Ads nicht ganz deutschlandweit ausspielst, sondern 50 Kilometer drumherum und so weiter. Also ich glaube, an dem Beispiel sieht man sehr gut, was du meinst mit Thema Ziele. Was ist das Ziel? Wo führe ich hin? Was erwarte ich am Ende von dem Kunden? Und ich glaube, wenn man das geschafft hat, ist man schon sehr viel weiter, oder?
Absolut. Und als so kleinen Hack guckt man sich natürlich an, wo linken die Buttons hin, ne? Das wäre jetzt, oder was ist der CTA jeweils, der dann eigentlich schon ziemlich klar verrät, was das Ziel sein sollte.
Wenn ich SEO-Seminare, also ich gebe sie nicht mehr, aber ich habe jahrelang gegeben, ich habe immer am Ende so eine Website-Klinik gemacht. Und eigentlich wollten die dann von mir immer SEO-Tipps haben, aber ich habe mir meistens die Seiten angeguckt und habe erstmal das Kotzen gekriegt. Also es ist wirklich so, gefühlt 99% der Seiten, keine Vorteilskommunikation, keine CTA-Buttons, Kontaktinformationen, nicht direkt erreichbar. Also immer die gleichen Sachen, wo es hat immer eine halbe Stunde gedauert, bis ich zu irgendwelchen SEO-Themen kam, weil es einfach so viel falsch war auf der Seite. Wie ist da so deine Erfahrung? Also
Ich habe, was spannend ist, ist, wenn die Kunden die ihre Produkte zum Beispiel unterschiedlich nennen, dann ist es irgendwie tolle Experience auf der einen Seite, dann ist es ein Kurs, dann ist es ein Online-Programm und der Kunde weiß gar nicht, was ist das denn jetzt? Und dann Linkjuice, klar, macht Sinn, die Seiten untereinander zu verlinken. Wenn du aber ganz kreuz und quer verlinkst und nachher gar nicht mehr weißt, wo du hinkommst, dann ist das natürlich irgendwie nicht so dolle.
Optimal. Warum ist es vor allem so wichtig, die richtige Zielgruppe zu kennen? Also ich frage jetzt aus der Sicht der Zuhörer, ich weiß das natürlich, aber...
Also mein allerliebstes Lieblingsthema tatsächlich.
Gruppe?
Ja, weil...
Personas?
Bitte?
Personas?
Wichtig. Ja, Personas. Genau. Also absolut. Meine Kunden müssen, bevor ich überhaupt irgendwas mache, müssen sie ein Persona-Template ausfüllen, beziehungsweise wir besprechen das auch. Und da will ich auch wirklich das Mindset und die tiefen Beweggründe der Kunden kennen. Und ich will Probleme kennt jeder, Probleme, Ziele, Wünsche, aber da auch wirklich tief einzutauchen und zu gucken, wie der Kunde tickt, weil in dem Moment, in dem du den Inhalt und auch besonders die Texte auf den Nutzer so abstimmst, dass er sich komplett wiedererkannt fühlt, dass er sich denkt, so krass, woher weiß sie das? Die spricht hier gerade von mir, die erzählt hier gerade was von meinen Themen, das, was ich wirklich ändern möchte, das, was ich angehen möchte, dann kriegst du sie und dann hast du definitiv eine höhere Conversion mit der Webseite, bei gleichem Design, bei gleichem Inhalt, wenn du einfach nur Texte hast, die wirklich auch die Zielgruppe komplett ansprechen.
Ich habe immer das Gefühl, Persona ist so Corona und nach Gendern das drittpolarisierendste Thema im Marketing. Corona ist ja eigentlich Marketing, aber ich weiß nicht, wie viele Diskussionen ich schon über das Thema Persona geführt habe. Also wie weit muss ich reingehen? Da gibt es ja einige, die dann sagen, okay, der muss am Ende sogar Namen vergeben. Also die Persona braucht einen Namen.
Es gibt Unternehmen, die bauen sich eine Puppe und nehmen die mit zum Mittagessen. Ne? Also das ist schon, ja.
Ja, das finde ich halt too much, um ehrlich zu sein. grundsätzlich natürlich zu wissen, was ist die Zielgruppe und was ist für mich ein relevanter Datensatz, das macht schon Sinn. Also ob ich jetzt wissen muss bei mir, ob der Mann ledig ist oder ob er verheiratet ist, hat er 3 Kinder oder nicht, das kann in bestimmten Themen Sinn machen, wenn ich jetzt zum Beispiel Produkte verkaufe oder sowas. Bei Marketingleistungen weiß ich das nicht. Also im B2B-Bereich ist vielleicht gar nicht so wichtig, ob die Person, da, aber dann ist vielleicht wichtig, was für eine Position die Person besetzt oder keine Ahnung, was er sagt.
Es sind immer unterschiedliche Details, die je nach Produkt, je nach Dienstleistung unterschiedlich sind, die man da parat haben muss, beziehungsweise wissen muss. Also wenn es irgendwie auch ein Familienvater ist, dann wird der vielleicht irgendwie nachmittags nicht ganz so oder eine Familienmutter, irgendwie, dann wird die nicht am Nachmittag vielleicht nicht online sein. Und wenn du dann aber ein Webinar anbietest, um irgendwas zu verkaufen, macht das nachmittags keinen Sinn. Also da gibt es schon irgendwie, denke ich, auch sowas wie demografische Merkmale, die man wissen sollte. Oder wenn man nur regional verkauft, dann ist die Persona nur irgendwo auch im Umkreis.
Wie gehst du vor, wenn du 3 verschiedene Personas hast? Dann baue ich 3 verschiedene Landingpages, das macht Sinn. Aber wie gehe ich mit der Startseite um?
Da kann man ja 3 verschiedene, also den Nutzer insofern führen, dass man sagt, guck mal, bist du Person A, Person B, Person C oder Zielgruppe A, B, C. Und wir Menschen kategorisieren uns selber gerne ein. Wir sagen gerne, ich bin Typ so und so oder ich bin der und der. Und dann weiß ich, okay, dann kann ich da lang gehen, um das Angebot für mich zu bekommen.
Ich finde, ein gutes Beispiel ist dann, da ist natürlich sehr einfach, aber sowas wie Zalando zum Beispiel. Wenn Zalando nicht weiß, ob du Mann oder Frau bist, dann fragen die dich am Anfang und dann gehst du halt in einen bestimmten Bereich rein. Das ist natürlich sehr einfach jetzt bei einem Modeshop, aber trotzdem ein gutes Beispiel, um das vielleicht mal zu beschreiben.
Ja, oder auch in was ich auch, wenn ein Nutzer auf die Webseite kommt, dann stellt er sich ja irgendwo auch Fragen, so, okay, ist das das richtige Angebot für mich? was habe ich hiervon? Bin ich auch die richtige Zielgruppe? Und das wirst du dann ja auch über die Navigation abdecken können. Zum Beispiel, dass ich einfach anhand der Navigationspunkte erkenne, okay, was ist hier die Positionierung? Ist das ein Angebot, was für mich relevant ist?
Würdest du die Navigation verändern, wenn du die Zielgruppe vorher kennst?
Naja, ich hoffe, dass ich die Zielgruppe vorher immer kenne. Oder wie meinst du das?
Ja, stimmt, die Frage war nicht ganz clever gestellt. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich denke, das Thema Navigation war bei uns beim OMT vor 1,5 Jahren sehr großes. Es ging auch sehr lange, fast ein Jahr lang. Wirklich die Strukturen nochmal neu umzubauen, Subnavi, ja oder nein, ist ja wie fast ein Relaunch, kann man ja fast sagen, auch wenn sich designtechnisch nichts ändert. Und wir haben mit unserem Botschafterteam sehr lange daran gesessen und haben uns, ich weiß nicht, ob ich jemals ein Projekt, selbst unseren Relaunch 2019, so intensiv betrieben habe wie die Navigation. Und wir haben immer noch nicht 100% umgesetzt von den Sachen, die wir machen wollen. Was wir aber nicht haben, wir haben immer die gleiche Navigation. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel, ich bleib mal bei dem Beispiel Zalando, wenn ich jetzt zu Frauen gehe, kriege ich vielleicht eine andere Navigation angezeigt, als bei, wenn Männer reingehen. Weil Männer, klar, keine Kleider kaufen, also es gibt Männer, die Kleider tragen bestimmt, aber ihr wisst, was ich meine. Dann ist halt, Google zeigt ja auch in der Suche bei bestimmten Begriffen die Bildersuche als zweites an und manchmal als viertes. Und genauso macht das ja im Shop auch Sinn, auf Basis der Daten, die ich habe, dass ich, wenn Männer vorzugsweise Schuhe kaufen, also das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen paradox, aber dann muss halt Schuhe ganz oben links theoretisch stehen, weil ich ja nach dem F-Prinzip wahrscheinlich eine Webseite lese im europäischen Sprachgebrauch und dann sollte natürlich die Produkte, wo ich die meisten Verkäufe mache oder wo ich die höchsten Margen habe, die meisten Gewinne fahre, wie auch immer, sollten dann ja vielleicht auch dementsprechend präsenter sein als bei den Frauen. Würdest du dann wahrscheinlich genauso machen, oder?
Absolut, aber ich würde es auch nicht übertreiben. Also wenn man jetzt auf jeder Unterseite eine komplett neue Navigation findet, dann ist das natürlich auch verwirrend. Also weil du willst ja schon auch Orientierung geben, du willst auch schon irgendwo so zeigen, okay, hier finde ich mich zurecht.
Das glaube ich mal, also wir müssen ja auch aufpassen. Wir hören ja wahrscheinlich viele zu mit kleinen Seiten im B2B-Bereich und dann ist das natürlich auch etwas anderes. Wenn jetzt ein Zalando um die Ecke kommt mit ein paar Millionen Besucher am Tag wahrscheinlich, da kann man auch viel mehr Zeit in sowas reinstecken und da macht ja auch ein Promille-Veränderung sehr viel aus. Wenn ihr Lust habt, schaut euch doch mal unsere Navigation an. Ich weiß, gefällt nicht jedem, wir haben aber viel getestet und gemacht. Wenn ihr auf den Agenturfinder oder auf den Toolbereich klickt bei uns, dann geht bei uns eine Subnavi in diesen beiden online, aber erst, wenn ihr in dem Bereich seid. Das hat SEO-Gründe gehabt, damit wir nicht zu viele interne Links auf jeder Seite haben und so Sachen. Also da geht es um DOM-Knoten und bla bla bla. Das ist aber bei uns auch aufgrund des höheren Traffics total notwendig gewesen. Aber da seht ihr vielleicht mal, wie man mit so etwas umgehen kann, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Finde ich total spannend. Das Thema Navigation nehmen wir bitte in die Shownotes auf. Ich nehme euch ein Webinar auf von der Vanessa Wurster zum Thema Navigation. Ganz tolles Webinar. Guckt euch das mal an. Ihr habt auch ganz viele Clubtreffen-Vorträge dazu gemacht. Ist ein ganz, ganz spannendes Thema. So, jetzt kommen wir aber wieder mal zurück zum Thema Webdesign. Ich bin jetzt an der Stelle, ich brauche eine neue Webseite. Ich brauche erstmalig eine Webseite. Ist da, glaube ich, total irrelevant. Und ich kenne meine Personas. Ich weiß, welches Ziel ich verfolge. Und jetzt, wie gehe ich vor? In meinen Augen wäre jetzt erstmal der Wettbewerb dran, eine Wettbewerbsanalyse. Würdest du das auch so machen? Und wenn ja, wie gehst du vor?
Genau, also ich gucke mir die Wettbewerber an. Ich google es einfach mal und schaue mir, wer ist denn da so auf dem Markt. Gucke, was können die gut, was können die nicht gut? Wo kann ich was lernen, wo kann ich nichts lernen? Ich gucke mir an, wie ist deren Angebot aufgebaut? Wie unterscheidet sich mein Angebot davon? Wo kann ich einfach sagen, da steche ich raus, hier habe ich einen Vorteil und würde den dann auch entsprechend deutlicher zeigen und darstellen nachher bei der Webseite.
Wie gehst du vor dann beim Googlen? Also klar, du gibst was in die Suchleiste ein, aber das ist mir logisch, aber das meine ich nicht. Wenn du den Wettbewerber jetzt, okay, sagen wir mal, du hast einen Wettbewerber, der verkauft Brautmoden. Nimmst du wahrscheinlich irgendein angenommenes, das Wort Keyword Brautmode zum Beispiel und dann schaust du dir erstmal, wer da so erscheint oder lässt du dir von dem Auftraggeber sagen, wer die Wettbewerber sind oder wie würdest du vorgehen?
Das mache ich beides. Ich lass mir vom Auftraggeber das einmal vorgeben, guck aber noch nicht, was der gemacht hat und guck erstmal, was ich selber finde. Überlege dann, inwiefern die Zielgruppe, wenn die jetzt zum Beispiel lokal unterwegs ist, dann gucke ich mir natürlich nur die Wettbewerber in der Nähe an. Oder wenn es deutschlandweit ist, dann halt auch deutschlandweit. Guck mir an, wer ist in Google vorne. Und dann kannst du ja auch nochmal irgendwo so Branchenverzeichnisse dir auch anschauen und so.
Ich habe früher immer die Leute gefragt, also ich habe ja selbst nie Webseiten gebaut, aber ich muss natürlich manchmal so Relaunches betreuen und sowas. Ich habe dann die Leute immer gefragt, nennt mir mal eure 5 größten Wettbewerber und eure 10 wichtigsten Keywords. Und das ist wirklich ernüchternd, was da teilweise kommt. Mal abgesehen davon, dass die Wettbewerber, nur weil es Wettbewerber von denen sind, noch lange keine Online-Wettbewerber sind. Also es kommt ja immer drauf an, wer auch online gegen mich kämpft. Aber bei den Keywords, ich habe sie immer gern Management-Keywords genannt, weil sie wirklich Vorstellungen teilweise hatten. Jetzt bin ich von Haus aus SEO. Das hat mich dann noch ein bisschen mehr interessiert als die Webseite dann selbst. Das waren teilweise die stärksten, umkämpftesten. Die hatten gar keine Ahnung, wie man richtig vorgeht und so. Das ist ja auch in Ordnung. Dafür holen sie einen Dienstleister rein. Ich finde es nur immer interessant, wie wenig Wissen dann teilweise da draußen unterwegs ist und wie wichtig dann auch ein Dienstleister ist und wie selbst überzeugt ganz viele von sich sind und denken, dass sie den ganzen Markt abschätzen können, aber einen ganz anderen Blick auf die Sache haben. Ich weiß nicht, in welchem Bereich du so unterwegs bist. Also Mittelstand, eher Grow.
Also ich mache Personal Branding Websites. Okay. Also das heißt, es sind Personenmarken, Coaches, Berater.
One-Man-Shows oder One-Woman-Shows?
Ja, also gerne auch mit Team. Ich mag das schon, wenn die schon ein bisschen weiter sind und nicht ganz am Anfang stehen. Die haben dann auch schon ihr Team dahinter, aber stehen mit ihrem Gesicht halt vorne, genau. Und das erlebe ich auch, ne? Wenn du dann irgendwie Coaches hast und dann sagst du, nenn mir doch mal irgendwie Keywords und dann ist da irgendwie Leichtigkeit. Ah ja, okay, stimmt. Ein Nutzer wird bestimmt nach Leichtigkeit googeln. Ich versuche dann immer, die dahin zu bekommen, dass ich sage, jetzt stell dir vor, deine Persona, die sitzt abends am PC und was googelt die tatsächlich und nenne dann auch irgendwie das Beispiel Leichtigkeit, das würde die nicht googeln. Und dann kriegen die ein bisschen besseres Verständnis dafür und versetzen sich dann in die Lage, was man dann tatsächlich googeln würde. Aber ja, also das sind keine SEOs und dafür gibt's dann uns.
Ja, also ich möchte auch gar nicht, dass es irgendwie rüberkommt, als würde ich mich jetzt darüber lustig machen. Ja, also ganz im Gegenteil. Die Leute haben ihr Geschäft aufgebaut, weil sie in irgendeiner Sache gut sind und wir machen das, was wir machen, weil wir darin hoffentlich gut sind. Deswegen, das klingt manchmal so abfällig, aber so ist es überhaupt nicht gemeint. Was mich immer gestört hat früher war, dass diese Selbstüberzeugung. Also ich finde immer, ein guter Unternehmer oder überhaupt ein guter Mensch, der weiß, was er kann, aber der weiß auch, was er nicht kann und gesteht das halt auch ein. Das ist einfach sowas, wie ich so durchs Leben gehe und beruflich wie privat sehr schätze, wenn jemand auch seine Schwächen kennt und auch kommunizieren kann. Und das habe ich sehr häufig gespürt, dass das auf der anderen Seite nicht so ist. Und dann wird es halt immer gleich ein bisschen schwieriger, weil halt ein mangelndes Verständnis da ist. Dann das geht ja dann auf viele Themen runter. Also auch zum Beispiel das Thema Budget. Die Frage wirst du ja jedes Mal mit deinen Kunden haben. Was bezahlen die jetzt? Dann wollen sie weniger bezahlen. Und je weniger Verständnis sie dafür haben, desto weniger ist auch die Kostenbereitschaft oder die Zahlbereitschaft in der Regel. Und deswegen habe ich es eben mal so erwähnt, dass es weniger der Frust, der in mir spricht. Ich habe irgendwann für mich herausgefunden, wie ich diesen Leuten aus dem Weg gehen kann. Aber es ist halt schon, glaube ich, eine wichtige Message zu sagen, Leute, ihr holt einen Experten rein, dann lasst den Experten auch sein Ding machen, weil sonst wird es schwierig. Wir haben gerade einen ganz tollen Fall hier. Ich muss gerade mal gucken, ob ich den... Wir selbst machen gerade einen Relaunch unserer Startseite. Und wir sind alles Online-Marketer hier drin. Und in meinem Content-Team gibt es mit Isabel eine erfahrene Webdesignerin, die sich bei uns um Content kümmert, aber die baut auch Webseiten mal so privat und so weiter. Isabel, ich halte sehr viel von ihr inhaltlich, sonst würde sie nicht bei uns arbeiten. Mit Felix und ich, wir haben uns diese Entwürfe angeguckt und wir hatten zwei unterschiedliche Meinungen. So, wer jetzt was gesagt hat, ist erstmal egal. Und dann stehe ich immer da mit dem Finger und ich nehme an, du machst das genauso. Und habe gesagt, ey, was wir denken, ist total scheißegal. Es ist am Ende wichtig, was der Kunde draußen denkt. Und eigentlich müssen wir jetzt hingehen und zumindest mal unsere 20 Botschafter fragen, wie ist denn eure Meinung zu dem Design? Oder darüber hinaus noch mal 20 weitere Leute. Wie seht ihr das denn hier? Gebt mir mal einen Tipp. Also was würdet ihr machen? Oder was findet ihr besser? Oder was auch immer.
Oder AB testen. Testen, was besser funktioniert, ne?
Das ist richtig, aber dann musst du es halt entwickeln. Und die Frage ist, also natürlich ist es der bessere Wert. Brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ist 100, wenn ich das Geld habe, die Möglichkeiten habe, den Traffic habe.
Ich wollte gerade sagen, und den Traffic, den brauchst du natürlich auch, weil das braucht schon einiges, ja.
Ja, also wir sind tatsächlich da jetzt hingekommen, dass wir das, nicht das Startseitendesign, wir haben noch eine andere Seite, ich verrate nicht, welche es ist, überarbeiten lassen. Und da werden wir tatsächlich mit einem AB-Test arbeiten. Also da bauen wir eine zweite Landingpage. SEO-seitig, wo der meiste Traffic reinkommt bei uns, geht da natürlich sehr schwierig. Also es gibt auch SEO-AB-Testing, haben wir auch ein tolles Webinar zu, könnt ihr euch mal angucken. Aber dafür haben wir auch nicht genug Traffic. Das ist was für ganz große Shops und so weiter. Deswegen werden wir halt Ads-Budget nehmen und da drauf schießen, beziehungsweise wir haben auch ein, zwei andere Möglichkeiten, wie wir das machen können, E-Mail-Verteiler zum Beispiel oder wie auch immer. Da werden wir das tatsächlich testen. Aber in dem anderen Fall werden wir einfach nur, sag ich mal, 40 Leute fragen und gucken, was die Mehrheit sagt. Und dann gucken wir mal, warum, weil da der Entwicklungsaufwand für uns viel größer ist und wir auch viel mehr Zeit verlieren würden. Und deswegen versuchen wir es mit der etwas schwächeren Version und hoffen, dass wir dann, ich weiß, Hoffnung ist der erste Schritt zum Grab, aber boah, jetzt widerspreche ich mir immer selbst. Eigentlich sollte man alles AB testen. Ihr habt mir nicht zugehört, ihr solltet immer AB testen.
Aber das ist manchmal auch ja wegen dem Traffic halt auch einfach schwierig. Ihr werdet das Problem nicht haben.
Ja, wir haben, also nicht auf jeder Seite haben wir genug Traffic, dass man das...
Nee, für die Startseite meinte ich jetzt.
Ja, bei der Startseite dürfte der Traffic reichen, ja. Könnte sein. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Also wir haben jetzt Zielgruppe bestimmt, den Wettbewerb analysiert und entschieden, wie wir vorgehen wollen. Also
gucken wir uns die Customer Journey an und gucken uns an, okay, wo will der oder wo geht die Zielgruppe lang? Welche Schritte hat sie, bis sie mein Produkt kauft? Wenn der Kunde SEO mitmachen möchte, dann machen wir auch eine Keyword-Analyse mit dieser Customer Journey und entscheiden dann, welche Unterseiten, welche Blogartikel, welche Bereiche soll es geben und genau, planen dann die Inhalte, die da drauf sind, den Content.
Mhm. Und wie geht's dann weiter? Schreibt ihr den Content auch selbst?
Ich? Nee, ich lasse den Kunden schreiben. Aber ich liefere wertvolle Infos zum Thema Storytelling, wie das funktioniert und auch Prompts, wie man schon mal sich irgendwie Ideen reinholt für gute Texte.
Ich habe aus Erfahrung her, wenn es natürlich kommt auf das Thema drauf an, ist der Kunde ja auch viel tiefer drin. Wo ich immer bei Kunden so ein bisschen Angst hatte, war A, die Liefergeschwindigkeit. Was habe ich ganz häufig auf Inhalte gewartet, wenn ich auf die Kunden... manchmal ging es total schnell und gut. Und manchmal musste ich dann wirklich so in letzter Instanz darauf... Da habe ich ein Interview mit denen gemacht und habe dann die Texte selbst schreiben lassen. Halt auf Basis ihres Know-hows, weil sie einfach nicht vorangekommen sind. Vor allem, du musst ja auch davon ausgehen, dass so ein Ingenieur vielleicht gar keinen Bock hat zu schreiben. Also, weil er es einfach nicht so gut kann. Das sind ja auch Probleme, die passieren können. Wie gehst du mit so jemand um?
Tatsächlich habe ich schon Kunden dadurch verloren, dass die gesagt haben, nee, wir wollen jemanden, der die Texte schreibt. Ich habe immer wieder hin und her überlegt, ob ich die nicht doch irgendwie für die Kunden schreiben möchte. Aber ich meine Kompetenz liegt halt eher in anderen Themen. Ich könnte mein Team erweitern um Texter, bin aber der Auffassung, dass tatsächlich, also gerade meine Kunden, die sind einfach noch sehr viel tiefer bei sich drin und das macht einfach am meisten Sinn. Ich feedbacke den Text. Ich kann eigentlich Text gut, möchte es aber nicht selber tun. Und zu dem Thema, wie gehe ich damit um, dass es manchmal lange dauert? Ja, total. Ich habe Kunden, bei denen warte ich sehr lange. Aber ich habe einen Workspace aufgebaut, wo die quasi all die Aufgaben, all die Themen, die sie mir liefern müssen, damit ich starte, die da rein stellen und mir die ganzen Elemente liefern und den ganzen Content. Und ich sage, ich starte halt erst, wenn ich alles habe. Und dann können die sich halt die Zeit nehmen und die Zeit lassen, die sie brauchen. Und ich kümmere mich in der Zeit um was anderes.
Hm. Ja. Ich habe irgendwann mal überlegt, ich habe das genauso gemacht wie du, wenn wir Webseiten gebaut haben. Also ich sag mal ich habe das nicht gemacht. Wir hatten intern jemanden, der sich darum gekümmert hat, aber der hat das genauso gemacht. Schlimm wird's dann, irgendwann habe ich angefangen, Abrechnungen umzustellen, dass ich halt gesagt habe, okay, wir haben früher immer abgerechnet, wenn das Projekt fertig war, nur wenn das so lange dauert, dann kann ich natürlich nicht so lange auf mein Geld warten. Das war ein Thema. Und irgendwann habe ich mir überlegt, ach, vielleicht kann man denen trotzdem irgendwie an die Hand gehen. Und ich habe eine ganz tolle Copywriterin gefunden, die quasi dann irgendwann nur noch für mich gearbeitet. Die war nicht eingestellt, aber sie war als Freelancerin für uns tätig, die ich immer mit angeboten habe, die sich unglaublich gut in die Kundenprojekte einlassen konnte, hat Interviews gemacht und auf Basis der Interviews hat die dann die Texte geschrieben. Das war dann so ein Gamechanger für mich, dass die Seiten schneller fertig wurden, weil ich ja eigentlich erst von den Retainern danach gelebt habe. Also ich bin von Haus aus SEO und mache Online-Marketing-Strategie. Und wenn die Webseite nicht da ist und nicht funktioniert, dann kann ich nicht ins Arbeiten kommen. Und deswegen habe ich irgendwann versucht, das zu beschleunigen und habe mich dafür entschieden, so jemanden reinzuholen und habe da jemanden ganz tollen gefunden.
Ja, das ist, also das muss dann halt auch von dem Kunden bezahlt werden, ne, klar. Aber das ist tatsächlich auch immer wieder so ein Punkt, wo ich schon durchaus überlege.
Das Thema Kosten ist halt echt ein Thema. Das ist halt echt ein Thema. Die verhandeln dann, keine Ahnung, eine Webseite kostet, Beispiel 5.000 Euro, 8.000 Euro, was auch immer. Mal mehr, mal weniger. Ich denke mal, bei so einer Personal Brand, dann sind es erstmal etwas kleinere Seiten. Da ist man budgettechnisch auch erstmal ein bisschen kleiner unterwegs. Ja, und dann kommt eine Copywriterin rein, die 10 Seiten betexten soll. Und bums, verdoppelt sich der Preis. Das ist halt dann einfach so. Aber dann sage ich halt immer, ja, ihr könnt die Texte selbst schreiben. Aber ihr wisst ja, das Problem ist Opportunitätskosten. Du weißt ja nicht, wie deine Performance anders wäre. Aus Erfahrung weiß ich, auf den Seiten, wo ich eine Copywriterin oder einen Copywriter drüber schicke, geht immer die Performance nach oben. Immer. Also auf allen Seiten, wo ich das bis jetzt getestet habe, boah, immer ist vielleicht zu hart gesagt, aber sagen wir mal, im Durchschnitt merklich über viele Seiten geht die Performance immer nach oben, weil Copywriting ist echt eine Kunst. Und wenn du das gut kannst, du greifst die Leute einfach anders und dann machst du dich, also für mich ist das ein Investment, was ich heute niemals nicht machen würde.
Ja, wie gesagt, ich habe ein Workbook für meine Kunden, wo die richtigen Fragen gestellt bekommen, um da auch in der Hinsicht gut loszulegen. Und ich würde sagen, das klappt auch ganz gut.
Ja, ich glaube, das ist auch zum Einstieg erstmal ausreichend. Die Leute merken ja irgendwann, oh, die Seite fängt an zu performen. Dann ist vielleicht unsere Aufgabe, die auch darauf hinzuweisen, die Wahrnehmung besser wird. Guck mal, der Effekt deiner Webseite ist klar zu sehen. Jetzt überleg doch mal, wenn du hier ein bisschen mehr rein investieren würdest, vielleicht würde das ja noch besser werden. Und dann kann man ja auch Schritt für Schritt, es gibt ja auch die Menschen, die sich zu Tode planen, ja, wo du dann sagst, ey, ich plan, dauert 2 Jahre. Also ich habe so einen Fall im Bekanntenkreis, beruflichen Bekanntenkreis gehabt, die haben 2 Jahre für ihren Relaunch gebraucht, für eine Seite, die man in 3 Tagen bauen kann. Ja, die Seite ist jetzt richtig geil, aber wie viel Geld hast du verloren, weil du 2 Jahre immer was anderes höher priorisiert hast? Also da gibt es natürlich zig Themen, über die wir sprechen könnten. Ich habe aber ein anderes wichtiges Thema, was ich gerne mal mit dir besprechen würde. Ich war früher immer sehr locker in dem Thema, aber habe mich 2019 gezwungen, das Thema CI höher zu hängen für mich. Und mittlerweile bin ich ein CI, boah, darf man das Wort sagen? Ich bin ein CI-Nazi. Also wirklich
sehr gut.
Intern hinterher zu sagen, ey Leute, das hat mit unserer CI nichts zu tun. Und ich bin echt kein kreativer Designer und oftmals erkenne ich es gar nicht richtig. Aber das Stichwort, das Thema Logo.
Mm.
Wie wichtig ist das Logo für dich und wie gehst du bei sowas vor?
Nennen wir es doch direkt Brand Design, weil das irgendwie auch die Farbenschriften mit inkludiert. Also ich finde es super wichtig. Ich finde, du siehst einen krassen Unterschied, ob jemand irgendwie sagt, ich habe mir mein Logo selbst gebastelt, das hat oder ob es vernünftig gemacht ist und über die ganze Webseite ein einheitlicher, cleaner Look ist. Ja, ich finde, dass das Logo strahlt die Professionalität deiner Marke aus. Und letztendlich, wenn du dir überlegst, du hast irgendwie einfach den ersten Eindruck, es ist so, so wichtig, dass es einfach direkt den Eindruck macht, ey, hier bin ich professionell aufgehoben, ansonsten bist du als Nutzer ja auch weg.
Sehe ich ganz genauso mittlerweile. Ich könnte dir meine ersten Logos zeigen. Also das OMT-Logo war schon fortgeschritten und wenn ich es mir heute angucke, wirkt das eher wie so auf PowerPoint zusammengestellt. Wenn ich dir das erste Logo von unserer Agentur damals zeige, Halleluja, da schäme ich mich für. Aber ich habe es ja auch nicht selbst gebaut, aber Freunde hier, Freunde da, darf kein Geld kosten und so weiter.
Ja, so startet man halt, ne? Darf ja auch ein Weiterentwicklungsprozess sein.
Und sollte auch immer bleiben, in meinen Augen.
Absolut.
Also ihr seht ja unser Logo hier hinter uns. Das ist jetzt in weiß. Ihr seht diesen blauen Verlauf. Ich finde das ganz spannend. Wenn ich euch jetzt erzähle, eine orangene Farbe, die man immer am Flughafen sieht, wissen sofort 80%, um welche Marke es geht. Und das ist natürlich ein super Case, weil die auch richtig Geld da reinbuttern, überall präsent zu sein. Aber tatsächlich weiß ich, dass der blaue Verlauf im Online-Marketing Leute sofort an den OMT denken lässt, weil wir diesen von hell zu dunklen Verlauf haben. Leider kriegen wir das auf unserer Kleidung nicht hin, aber das ist uns total wichtig.
Wenn du das schaffst, dann ist da die Königsklasse erreicht, dass du, also ne, ich meine, ein IKEA-Logo, wenn du dir vorstellst, das würdest du irgendwie in Rot und Grün sehen oder sowas, dann ist da ja direkt dein Gefühl, nee, hier stimmt was nicht, das ist nicht in Ordnung.
Hättest du aber einen blauen Hintergrund mit dem und in dem gelben Ton das Wort Liebe dastehen, würde trotzdem jeder an IKEA denken.
Ja.
Und das ist das, was ich meine. Wir haben zum Beispiel unser Logo dann irgendwann weiterentwickelt mit diesem Herz im O. Ja, sieht man das jetzt? Also die Leute, die nur zuhören im Podcast, können es jetzt leider nicht sehen. Die auf YouTube gucken, ihr seht hier dieses Herz. Wir haben irgendwann für uns entschieden, das ist, kam nach dem Relaunch, nach dem Logo, ich glaube, es ist jetzt 3,5 Jahre her. Also Relaunch war 2019 und 2 Jahre später, plus minus, haben wir entschieden, wir wollen eine Love-Brand werden. So, das klingt jetzt erstmal total bescheuert, weil wie mache ich mich selbst zur Love-Brand? So.
Cool. Ja,
ich habe es, glaube ich, schon mal irgendwann hier in dem Podcast gesagt. Und ich weiß, dass jeder, der das jetzt hört, erstmal denkt, also entweder hat er sie noch alle oder er schmunzelt. Aber das ist total wichtig, finde ich. Wenn du dir vornimmst, eine Love-Brand zu werden, dann musst du natürlich auch danach leben. Und was bedeutet das? Das heißt nicht, dass wir nur den Hashtag OMT-Liebe integrieren, sondern oder dass wir überall ein Herz zeigen, sondern das heißt Verhalten gegenüber dem Kunden. Ja, das heißt, wir haben bei jeder Veranstaltung lieber 5 Mitarbeiter mehr als weniger, um den Leuten perfekt helfen zu können auf den Events. Das geht damit los, wenn einer meckert. Dann gucken wir immer erstmal, haben wir den Fehler gemacht oder er? Und wenn er den Fehler
gemacht hat. Wenn er den Fehler gemacht hat, bist du noch super hilfreich und.
Weil frei nach dem Motto, ich sage hier immer intern, das heißt jetzt nicht, dass ihr bitte alle morgen mir eine E-Mail schreibt und euch über irgendetwas beschwert, nur damit ihr dann ein besseres Angebot kriegt oder so. Aber im Endeffekt sage ich immer, lasst doch mal bitte gucken, ob wir aus einem schlechten Kunden oder einem verärgerten Kunden, das ist besser, schlechte Scheißwort, verärgerten Kunden einen Fan machen. Und das geht halt, indem du überperformst, indem du etwas machst, was die Leute nicht erwarten. Und so kannst du meiner Meinung nach, nur so, wenn du auch zu deinen Fehlern stehst, wenn du öffentlich auch sagst, hey, das haben wir falsch gemacht, das ist in Ordnung, nicht nur einer Person gegenüber. Ich habe auch schon mal eine Automation in die Pfanne gehauen und habe dann wirklich öffentlich auf LinkedIn gesagt, hey, da haben wir uns total vergriffen. Und das solche, wenn du sowas kannst, wieder das Thema, kann ich zu meinen Fehlern stehen, und das aber dann auch in deine CI mit überträgst, und das kann jetzt in Form eines Herzens sein, das kann in Form eines Hashtags sein, sowas kann man in einem Logo einbauen, glaube ich, oder indem man an Weihnachten vielleicht einen Weihnachtsmann zeigt, der lacht.
Es ist übrigens auch sogar so, dass die Kunden, die ein schlechtes Erlebnis mit dir hatten, wo du dann überperformt hast, treuere Kunden sind als die, wo nie was schiefgegangen ist.
Da gibt's ganz tolle Studien zu, mit denen ich mich früher sehr intensiv beschäftigt habe. Ich erzähle da immer gerne eine Anekdote. Die muss ich jetzt loswerden. Es tut mir leid, Carina. Ich habe in meiner Studienzeit in einer Bank gearbeitet, als in einem Callcenter. Aber nicht, weil ich unbedingt Callcenter-Agent werden wollte oder unbedingt Geld gebraucht habe. Für die, die mich besser kennen, wissen, dass ich aufgrund des Sports immer ein bisschen Geld verdient habe und das nie gebraucht habe. Aber ich wusste, dass man bei dieser Bank im Callcenter eine Sprachausbildung bekommt, die auf einem anderen Level ist. Und ich gebe zu, ich habe die Bank einfach nur ausgenutzt. Ich wollte diese Ausbildung genießen. Ich hoffe, Sie verklagen mich jetzt nicht 25 Jahre später. Und ich habe das scheinbar so gut gemacht, dass ich danach in eine Abteilung gesteckt wurde, die Kunden, die anrufen im Callcenter, weil sie richtig sauer sind, auf 180 sind, ja, und es geht um Geld, ja, total durchdrehen, dann werden die ja manchmal, die sagen, ich will mit ihrem Chef sprechen. Und dann war ich in der Abteilung, die dann offiziell der Chef war. Und dann die sind an mich weitergeleitet worden und unser Ziel war es, wir waren 5 Leute, unser Ziel war es, den Kunden mit einer Entschuldigung zu entlassen, aber nicht, dass wir uns bei ihm entschuldigen, sondern er sich für sein Verhalten bei uns. Und darauf wurdest du ausgebildet. Das war total geil. Das war total geil. Da gab es sogar Prämien, Awards und so weiter. Ich habe das einen Monat mitgemacht und ich habe mich, glaube ich, ganz gut angestellt. Ich habe ein tolles Angebot auf den Tisch bekommen, habe aber dann gekündigt, weil ich die Sprachausbildung ja bekommen habe. Das erzähle ich immer gerne, weil es gab Statistiken in der Bank, dass diese Kunden im Nachgang viel mehr Geld für ins Depot geschossen haben oder wie auch immer, als die anderen Kunden im Durchschnitt. Und genau so sollte meiner Meinung nach jeder, jetzt sind wir ein bisschen weiter weg vom Webdesign, aber ich glaube, das ist ein Thema Firmenstrategie, ist total wichtig. Meine Grüße gehen raus an den Wolfgang Jung. Viele Hörer werden ihn kennen. Wir haben uns auf einem ganz falschen Fuß damals kennengelernt und mittlerweile, er war zwischendurch Botschafter, er ist mehrfach Speaker bei uns gewesen. Ich würde sagen, wir sind mittlerweile sogar kollegial, man kann fast von einer Freundschaft reden. Also ich bin immer vorsichtig, beruflich und privates aneinander zu bringen. Wir haben den gleichen Nachnamen, haben aber sonst nichts miteinander zu tun. Wir mögen uns sehr. Und ihn habe ich genauso kennengelernt. Der hat ein Ticket bei uns gekauft, hat angerufen bei uns, er hat sich das Bein gebrochen, kann er zurücktreten. Und eigentlich geht das nicht von unseren AGBs und schieß mich tot. Und dann war mein Praktikant am Telefon damals und er sagte, nö, das geht nicht, sorry, und legt auf. Boah,
okay.
Der hat einen Post losgelassen.
Auf meinen Praktikanten oder besser Schulen.
Boah, ja, also, ja, nehme ich voll auf mich, aber ich habe es nicht mal mitbekommen. Auf einmal kam ein LinkedIn-Post oder Facebook-Post, der hat es richtig in sich gehabt. Der ging so gegen den OMT und so weiter. War eine Woche vor der Demexco und ich wusste, dass Wolfgang da hingeht, obwohl er das Bein gebrochen hatte. Und dann habe ich gesagt, Wolfgang, lass uns bitte treffen. Und dieses Gespräch, das war, wir sind 2 Stunden haben wir da gesessen, haben 2 Termine verschoben jeder. Und ja, war ganz gut. Und bis heute, aber ihr seht, was ich damit meine. Das ein guter Kunde, jetzt gehen wir zu tief in ein anderes Thema, kann man einen eigenen Podcast draus machen, mit Blick auf
die... Aber um auf das Thema Webseite zurückzukommen, kann man das natürlich trotzdem auch so ein bisschen den Spirit davon nehmen und sagen, okay, wie kann ich denn meine Webseite so gestalten, dass sie maximal oder dass sie einen maximalen Support meinem Kunden liefert, indem ich überall genau das finde, was ich suche, indem ich genau an den Stellen, an denen ich es brauche, den Inhalt bekomme, den ich da erwarte, den ich mir wünsche und so weiter.
Guter Punkt. So, Thema Farbgestaltung. Wie wichtig sind Farben? Haben wir schon geklärt, sind sehr wichtig, auch wegen Wiedererkennung. Aber wie findet man denn die richtigen Farben?
Bei meinen Kunden frage ich so als erstes nach deren Werten und gucke mir die Werte der Kunden an, gucke mir, wofür sie stehen wollen. Und dann ist das so ein bisschen eine Mischung der Designelemente, der Farben und der Schriften, die dann quasi diese Werte ausdrücken sollen, die Emotionen ausdrücken sollen, die genau in die Richtung gehen sollen, die der Kunde sich wünscht, beziehungsweise die zu seinem Angebot passt. Also wie will ich wirken? Will ich modern wirken? Will ich ordentlich? Will ich laut, leise sein? All das sind Fragen, die ich meinem Kunden stelle und die dann quasi übersetzt werden mit Farbe, Schriften, Designelementen.
Ich muss immer sagen, Farben sind so das Schwierigste, was mir immer am schwierigsten gefallen ist. Da habe ich mich immer rausgehalten, da war ich froh, dass es Leute gab, die sich damit auskamen.
Schwierig ist auch, wenn die zum Beispiel schon Fotografenfotos gemacht haben, die haben schon voreilter Gehorsam und haben super Bilder, wollen dann aber andere Farben oder die Farben passen nicht, also die Farben, die in den Fotos verwendet wurden, sind dann irgendwie entgegen der Brandfarben. Das macht dann nicht so Sinn. Also man kriegt wirklich das beste Ergebnis, wenn die Farben auch die in den Bildern verwendet werden, denen der Website entspricht. Oder der Brand.
Wir sind da total falsch vorgegangen. Findest du, dass Blau zum OMT passt? Für was steht denn Blau?
Vertrauen, Verlässlichkeit. Deswegen sind die ganzen Versicherungen blau. Ich finde tatsächlich, also wie gesagt, du kannst nicht nur eine Farbe rausnehmen und sagen, so, dafür steht das jetzt und fertig, sondern du musst dir halt auch diesen Gesamtkontext anschauen. Und zum Beispiel jetzt durch diesen Farbverlauf, den du genannt hast, hast du ja eine mit diesem Türkis dabei, hast du ja irgendwie auch so eine sehr moderne Komponente mit da drin zu diesem Blau. Das macht das verändert das dann einfach nochmal.
Verlässlichkeit, ja, das ist etwas, was ich mir attribuieren würde. Weißt du, wie das bei uns entstanden ist? Ich liebe einfach Blau.
Das habe ich habe das häufig, dass meine Kunden tatsächlich einfach erstmal von ihren Lieblingsfarben ausgehen möchten. Ist dann in manchen Fällen sinnvoll, in anderen Fällen aber auch nicht so.
Ja, ich bin ein totaler Blau-Fan und ja, ich bin total froh, dass ich jetzt immer blaue Klamotten tragen kann. Dass ich viele blaue T-Shirts habe und so weiter. Und ich habe mich immer, auch beim Fußball früher, immer gefreut, wenn ich blaue Trikots hatte und nicht andere. Und ich habe fast nur in Vereinen gespielt, die keine blauen Trikots hatten. Aber lange Rede, kurzer Sinn, tatsächlich bin ich selbst ein Blau-Fan und ich mag die Kombination Blau-Orange. Das war früher schon in meinem ersten Startup die Grundfarben. Dann in der Agentur war Orange mit drin, ist halt Blau gar nichts mehr. Und jetzt beim OMT war wieder Blau drin und auch erst Orange. Und jetzt haben wir das aber geändert in dieses Magenta. Das kam von der Agentur und die haben mir auch erklärt, warum das besser ist. Und ich habe das dann auch einfach akzeptiert, weil es nicht meine Meinung ist, die zählt, sondern halt die andere Seite. Also
naja, da würde ich jetzt einmal einhaken, weil das, also bei Personenmarken würde ich sagen, dass es nicht nur das ist, was beim Kunden zählt, sondern du bist ja auch eine Personenmarke, man hört dir zu, man kennt deine Stimme, man folgt dir, weil man das angenehm findet, wie du redest und so weiter. Wenn man dich jetzt aber auch sieht und du fühlst dich wohl in Blau, dann wirst du ja auch ganz anders da reden, als wenn du, ich weiß es nicht, pink-orange gestreift oder sowas anhättest mit einem Clownshut und dann würdest du dich nicht so wohlfühlen in dem im Interview und das macht ja dann auch die Performance deiner Leistung wiederum aus. Von daher bin ich schon auch der Meinung, dass man an manchen Stellen auch die Farben der Personenmarken gerne nutzen sollte und darf.
Gehe ich voll mit. Also am Ende muss sich die Person, die dahinter steht und das verkaufen oder die Marke verkaufen, heißt ja nicht nur Produkte verkaufen, sondern für die Marke einstehen muss sich ja damit auch identifizieren können. Aber wenn eine Firma größer wird und natürlich das Konstrukt größer wird und wir nicht mehr von einer Personenmarke reden, dann ist halt irgendwann nicht mehr entscheidend, was die treibenden Personen, die man vielleicht nicht mal mehr kennt, hinter der Plattform. Also ich sage immer, ich versuche mein Gesicht eigentlich beim OMT gerade so ein bisschen zu entkoppeln. Also ich habe hier eine tolle Führungsriege in den einzelnen Bereichen, ob es die Agenturvermittlung ist oder mein Ansprechpartner für die Agenturin, dann Tool-Anbieter, Ansprechpartner. Und die moderieren mittlerweile die Webinare. Nur den Podcast mache ich noch. Ja, beim Event habe ich die Keynote gehalten, aber per se bin ich nicht mehr der dann auf den Bühnen steht und alles moderiert und macht und versucht es zu reduzieren. Und tatsächlich kommen wir jetzt so in Regionen, wo nicht mehr unbedingt wichtig ist, was ich will, sondern wir gucken sehr extrem drauf, worauf reagieren die User besser und so weiter. Aber ja, ich gebe zu, an den Blauen, da möchte ich nichts mehr dran drehen. Aber das ist auch, weil es zu dominant ist. Und das würde so einen krassen Break geben, das ist ja auch ein Risiko. Jetzt aber von Magenta auf Orange zu gehen oder so Nuancen zu ändern, also so eine, du hast ja vorhin von Weiterentwicklung geredet und dass ein Logo eine Evolution hinlegt und sich verändert, das sehen wir bei allen großen Marken, genauso wie ich eigentlich niemals, also es sei denn, es ist wirklich katastrophal, einen kompletten Relaunch empfehle, sondern ich rede eigentlich immer von partiellen Verbesserungen von Webseiten. Ich habe das einmal, eigentlich sogar zweimal im OMT gemacht, aber beim ersten Mal kannst du es nicht rechnen, das war ganz am Anfang, weil wir noch kaum Besucher hatten, aber den ersten Relaunch 2019, das war ein echter großer Relaunch, der hat richtig wehgetan, also länger gedauert als geplant, viel mehr Planungsarbeit und so weiter und so fort. Wir mussten Leute involvieren, wir haben Fehler gemacht, es sind erst später Fehler aufgetaucht, obwohl wir in Anführungszeichen ja auch Profis waren, weil ich schon viele Relaunches vorher gemacht habe. Aber guck dir doch mal Amazon an. Hast du schon mal einen Relaunch von Amazon gesehen? Nein, aber wenn du dir die letzten 20 Jahre den Warenkorb anguckst, da gibt's, er sieht jedes Mal ein bisschen anders aus, weil sie ihn immer weiter optimieren. Und ich gehe zum Beispiel hin und sage unseren Agenturfinder, ja, da haben wir jetzt auch wieder was dran verändert und Module geändert und so weiter und so fort. Und im Endeffekt sind das alles kleine Stellschrauben, kleine Relaunches, die man aber viel besser auch zurückdrehen kann, wenn es mal nicht gelaufen ist und so weiter. Und beim Logo sehe ich das übrigens ähnlich. Wir haben einmal einen Cut gemacht und ja, es gibt Menschen, die sagen, euer Logo ist nicht cool. Das sieht aus, als könnte Ottel heißen. 2 T da in der Mitte und ein L am Ende, wenn man es nicht kennt. Und ja, aber irgendwann kennt man das Logo halt und dann weiß man, dass man dahinter steht. Ich bring mal einen Wettbewerber ins Spiel. Wenn wir die OMR uns angucken, ey, die haben immer irgendwelche komischen Tierchen, die da langlaufen und komisch gucken. Da habe ich am Anfang gedacht, warum machen die den Scheiß? Aber mittlerweile finde ich das total cool. Und vor allem, wenn ich so einen runterhängenden Affen mit, keine Ahnung, Mikrofon in der Hand sehe, dann denke ich mittlerweile an die, auch aufgrund der Farbgestaltung. Und die haben gefühlte 20 Farben, die benutzen. Also nicht eine dominierende, vielleicht ein bisschen dieses Grün, aber ansonsten sind es immer andere Farben. Und das ist ja auch, diese Vielfalt ist ja bei denen das Wiedererkennung. Ich finde das total geil. Ich bin ein Riesenfan davon mittlerweile, was sie machen. Sehe mich da überhaupt nicht drin. Aber ich würde jederzeit sagen, die OMR macht das richtig geil. Richtig geil. Und das ist das, was ich meine. Also dieses Weiterentwickeln, auch die Möglichkeit geben, auf etwas weiterzuentwickeln, finde ich total spannend. Wir haben noch das Thema Schrift. Das würde ich gerne noch angehen, bevor wir ein bisschen mehr auf die Zeit gucken, aber wir labern die Leute hier einfach zu lange. Ich laber die Leute zu lange zu. Deswegen, lass uns mal über die Schrift reden. Wie gehst du da vor? Was ist dir da wichtig?
Also ich möchte den Charakter der Marke zeigen. Ich möchte, dass die Werte der Marke auch durch die Schrift symbolisiert werden. Aber es ist auch wichtig, dass die Schrift natürlich gut lesbar ist, dass du die vielleicht auch auf der Website, also wenn du die im Branddesign, im Logo-Design hast, dass du die auch auf der Webseite nutzt, dass du da einen einheitlichen Look hast. Und wenn du oft für die Webseite, weil wir sind ja hier beim Website-Konzept, dann ist es wichtig, dass du zum Beispiel für Fließtext sehr gut lesbare Schriften nimmst und da natürlich nicht irgendwelche wilden, charakterlich tollen Schriften verwendest und dass du dann so für die Webseite 2 bis 3 Schriftarten definierst und die konstant durchziehst.
Wie gehst du mit so Sonderschriften um und sowas? Findest du das gut?
Es macht mir schon manchmal Spaß, die zu verwenden, ja, wenn die irgendwie, das macht dann auch ganz häufig den Charakter der Schrift aus. Und ich meine, wenn du die gleiche Webseite mit irgendwie 3 unterschiedlichen Schriften siehst, sieht die ganze Webseite anders aus tatsächlich. Mhm. Also macht schon viel aus.
Wir haben auch eine Sonderschrift. Wir haben damals, ich habe lange überlegt, vor allem haben wir nicht schwarz, also es geht ja auch um Kontraste und so weiter und wir reden jetzt, seit neuestem müssen wir über Barrierefreiheit reden und so Späße und da sind ja Kontraste sehr, sehr wichtig und wir haben damals, wir haben so eine leicht blaue Schrift und blau auf weiß ist halt nicht so deutlich wie schwarz auf weiß und ich war zweifelnd am Anfang, auch mit der Schriftart und so weiter und ich habe dann tatsächlich so einen Ausschnitt genommen von der Schrift, von irgendeinem Text und habe damals einen Ausschnitt von der OMR genommen und von HubSpot. Weil das sind auch so die Wettbewerber auf unseren Keywordern gewesen und habe dann mal in der Community gefragt, welche Schrift findet ihr am besten lesbar? Und ich weiß noch ganz genau, 135 Leute gefragt und da ist eine, ich sag nicht wer, ist total abgekackt, Entschuldigung für das Wort, und 2 waren so mehr oder weniger gleich auf und wir waren eine von den 2. Wir waren nur auf Position 2, es ging aber um 1-2% Unterschied, also es war nicht viel, sodass ich mich dann überzeugen lassen habt, also den Leuten scheint es zu gefallen, wir haben da gut abgeschnitten und deswegen habe ich es dann gelassen. Ich habe lange, lange daran gezweifelt, ob ich das nicht in schwarz haben will und so weiter und überlegt, ob ich mit dem Design-Team, was wir beauftragt haben damals, in die Diskussion gehe oder nicht. Und da es ja auch eine Sonderschrift war und so weiter, fand ich einen total spannenden Prozess und im Nachgang gemerkt, wie wichtig das eigentlich ist, weil die eine der beiden Marken, die ich eben genannt habe, ich sage nicht, welche es war, weil ich will niemanden hier denunzieren oder diffamieren oder wie auch immer, die ist wirklich sehr stark abgefallen gegenüber den anderen beiden. Und da haben wir ja sofort so Themen wie Lesbarkeit, heißt Verweildauer auf der Seite. Ich als SEO, der auf Nutzerdaten guckt, total wichtig. Ja?
Absolut.
Ja, ein total spannendes Thema. Carina, hast du irgendwas am Ende, was du den Leuten mitgeben möchtest? Beim Anwalt würde man sagen, ein Endplädoyer oder irgend sowas. Irgendwas, was du jetzt sagst zu Ende, wenn ihr eine neue Webseite macht, dann bitte, bitte, bitte denkt an das oder irgendwas, was du loswerden möchtest.
Wenn ihr eine neue Webseite macht und die plant und die den Content habt, dann schaut euch danach nochmal oder stellt euch die Fragen, die der Nutzer sich fragen würde und guckt, ob ihr die beantworten könnt. Und zwar wäre das die Frage, what's in it for me? Versteht der Nutzer, was er davon hat? Versteht der Nutzer, ob er die Zielgruppe ist? Kann der Nutzer dir vertrauen? Also er fragt sich, kann ich dir vertrauen? Bist du eine Webseite oder bist du ein Website-Betreiber, der vertrauenswürdig ist? Hast du die Kompetenz, mir weiterzuhelfen? Also geht ja auch im Bereich eines Shops, ne? Hast du die Kompetenz? Hast du die Anziehsachen, die ich brauche, um mir weiterzuhelfen? Bei Personenmarken, hast du das schon mal gemacht? Auch bei Personenmarken nochmal, haben wir einen Draht zueinander? Habe ich da irgendwie einen persönlichen Aspekt, über den ich vielleicht auch mit dir connecten kann? Also das kann man sich einfach vorher nochmal anschauen, bevor man die Seite live stellt, ob man diese Fragen beantworten kann.
Stichwort Werte vielleicht auch. Also wenn man sagt, passen wir zueinander, oh ja, ist ein ganz wichtiger Punkt. Du hast was ganz Tolles gesagt, what's in it for me? Ich habe ja vorhin von meiner Website-Klinik gesprochen. Ich habe immer das Gefühl, 99% der Seiten, wahrscheinlich ist der Wert nicht korrekt, aber plus minus gefühlt, sagen, was sie können, aber nicht, was sie bringen oder nicht, wie sie helfen. Und das finde ich total schlimm. Also du hast ja gesagt, ich muss merken, was mein Vorteil ist, mit der Person zusammenzuarbeiten. Die meisten erzählen immer nur, was sie gut können, wie groß ihr Team ist, was sie für Leistungen haben und so weiter. Aber wie sie mir helfen, das erkenne ich nicht auf den ersten Blick. Und das, finde ich, gehört auf jede Landingpage, auf jede Startseite, auf jede Seite, wo ich Traffic drauf bekomme, muss man in 2 Sekunden erkennen, wie mir diese Person hinter dieser Webseite oder hier helfen kann. Starkes Plädoyer zum Ende. Carina, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut. Und zum Abschluss der heutigen Folge gibt es jetzt noch einen kleinen Call to Action von mir. Ich überlege gerade, welchen ich loswerde. Da muss ich jetzt kurz überlegen, wann geht denn dieser Podcast online? Ich glaube, er geht im März online. Also kann ich den CTA der letzten 2 Wochen wiederholen. Wir haben am 3.4. unser erstes Offline-Event für dieses Jahr. Also nicht unser erstes Event, aber unser erstes Offline-Event, wo wir uns tatsächlich wieder persönlich treffen können. Und zwar in Stuttgart. Also alle, die Bock haben, am 3.4. nach Stuttgart zu kommen. Ich glaube, wir haben noch 60 Tickets. Wer Bock hat, kommt vorbei. Wir haben 2 Räume. 14 Vorträge, ist ein Tagesevent im Stadion der Stuttgarter Kickers im VIP-Bereich und Pressebereich dort. Wird eine runde Sache, haben wir auch schon unsere Clubtreffen immer gemacht. Also wenn ihr Lust habt, bucht euch ein Ticket, kommt vorbei, ich bin auch da und wir sehen uns dort. In diesem Sinne, der Link dazu in den Shownotes. Ansonsten sind wir raus, bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.